Ja, also ich freue mich, heute hier in Chemnitz zu sein. Es ist ja immer etwas Besonderes, wenn eine solche Veranstaltung stattfindet. Alle sind sehr gespannt, wie es wohl werden wird, ich auch. Kurz zu meiner Person, ich bin 62 Jahre alt, verheiratet, 5 Kinder, 4 Enkel und ich bin mit Leib und Seele Unternehmer. Das von mir aufgebaute Unternehmen handelt mit Spielwaren und Babyausstattung. Und Spielemax betreibt schwerpunktmäßig in Berlin und in den neuen Bundesländern, aber zunehmend auch in den alten Bundesländern zurzeit über 50 Fachmärkte mit über 1000 Mitarbeitern und auf Flächen zwischen 800 und 3500 Quadratmetern. Und diese Filialen zählen als mittelständische Betriebe zu den erfolgreichsten der Branche. Und trotzdem werde ich im Laufe meines Vortrags berichten, dass ich lernen musste, wie es ist zu scheitern. Ich muss dazu sagen, ich habe das eben schon angedeutet, ich habe das Unternehmen 2008 verkauft und hatte dann noch einen 5-Jahres-Vertrag, dass ich 50% meiner Zeit für strategische Fragen, insbesondere Expansionsthemen, zur Verfügung stelle. Aber die 5 Jahre sind jetzt auch um, sodass ich also ganz raus bin und überhaupt keine Verantwortung mehr in irgendeiner Richtung bezüglich Spielemax habe. Ich will weniger Ratschläge geben, als vielmehr persönliche, als auch Erfahrungen von anderen weitergeben im Rahmen meiner eigenen Geschichte. Das eine wird Sie ansprechen, das andere nicht. In der Bibel steht, prüfet alles, das Gute behaltet. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Durch Nachdenken, das ist der edelste Weg. Durch Nachahmen, das ist der leichteste Weg. Durch Erfahrung, das ist der bitterste Weg. Aber Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Im ersten Teil meines Vortrags erzähle ich die Geschichte vom Aufbau des Unternehmens und im zweiten Teil die Phase des Scheiterns und dann im dritten Teil, das ist dann halt im Workshop heute Nachmittag, von meinen 10 größten Fehlern und 10 Erfahrungsgrundsätzen beziehungsweise Erfolgsfaktoren, die teilweise unbewusst zur normativen Kraft meines Handelns geworden sind. Es war schon immer der Wunsch, es wenigstens einmal im Leben zu versuchen, mich selbstständig zu machen und ein Unternehmen aufzubauen. Und deshalb sparte ich einige Jahre und mit 30.000 D-Mark damals, so wie einem Kredit in gleicher Höhe, machte ich mich 1976 im Alter von 24 Jahren selbstständig. Ich hatte lange überlegt, womit ich mich selbstständig machen sollte und am Ende schien es mir das Einfachste zu sein, ein neues Spiel auf den Markt zu bringen. Meine damalige Ehefrau war übrigens von Anfang an dagegen, dass ich meine recht dotierte, gut dotierte Anstellung aufgab, aber ich war so überzeugt von meiner Idee, dass mich nichts und niemand davon abhalten konnte. Nicht einmal eine zusätzliche kräftige Gehaltserhöhung meines damaligen Arbeitgebers. In Berlin war ich auch recht erfolgreich, aber in der Zwischenzeit, bis ich in Westdeutschland Vertreter gefunden hatte, hatte ein anderer Spielwarenhersteller meine Idee kopiert und mit seinem eingeführten Vertriebsapparat den Markt ziemlich abgedeckt. Und wenn dann meine Vertreter zu den Händlern kamen und mein Spiel als Neuheit anboten, erwiderten die Händler, schauen Sie mal, was wir hier haben, so neu ist Ihr Artikel gar nicht. Das war herbe. Warum hatte ich mich eigentlich selbstständig gemacht? Dahinter stand genau genommen die Fehlvorstellung, dass ich als Selbstständiger viel mehr Geld verdienen würde als ein Angestellter und damit glücklich würde. Und in dieser Phase war ich allerdings weit davon entfernt, glücklich zu sein. Ich hatte zwar mehrere Ideen für neue Produkte in der Schublade. Ich habe schnell gemerkt, dass ich von einem Produkt nicht leben kann, aber ich hatte kein Geld mehr, diese Ideen zu realisieren. Und deshalb entschloss ich mich, meine Angebotspalette dadurch zu erweitern, dass ich Handelsvertretungen dazu nahm. Und damit ich dann den Händlern kleinere, bedarfsgerechtere Mengen liefern und zusätzlich zur Handelsvertreterprovision die Großhandelsmarge verdienen konnte, wurde ich bald zum funktionsechten Spielwaren-Großhändler. Jahrelang arbeitete ich 100 Stunden die Woche. Jeder, der sich heute selbstständig macht, weiß, dass er viel mehr arbeiten muss als andere. Wer auf sein abendliches Fernsehprogramm nicht verzichten möchte, sollte sich nicht selbstständig machen. Aber wenn Sie mal nachrechnen, wie viele Stunden eine Woche hat und man 8 Stunden schläft, dann bleibt damit nicht mehr viel Zeit für Frau und Kinder und Privatleben. Wenn Sie dann aber am Jahresende feststellen, dass Sie mehr als die meisten anderen Menschen gearbeitet haben und unterm Strich Verluste haben, dann ist das schon hart. Und Verluste kommen aber in der Aufbauphase eines Unternehmens häufig vor. Ein bestimmtes Jahr werde ich nie vergessen. Ein untreuer Mitarbeiter stahl einen großen Geldbetrag und verschwand im Ausland. Mehrere Kunden meines Großhandels gingen pleite, sodass Forderungen von zigtausenden abgeschrieben werden mussten. Ein Mitarbeiter kontrollierte beim LKW nicht das Öl, sodass der Motor kaputt ging. Ein anderer Mitarbeiter stellte sich als Alkoholiker heraus und feierte dauernd krank. Es ist eine Geschichte für sich, wie ich dann vom Spielwarenhersteller über Handelsvertretung zum Großhändler und schließlich zum Einzelhändler wurde. Um die Ecke, wo ich mein Büro und Lager hatte, gab es ein kleines Schreib- und Spielwarengeschäft, wo der Mann gestorben war. Die Frau wurde den Laden nicht los und dann habe ich mit der Frau einen Vertrag zu einem fairen Preis abgeschlossen, unter der Bedingung, dass sie den Laden weiterführt. Und so wurde ich zum Einzelhändler. Nun hatte ich die Handelsvertreterprovision, die Großhandelsmarge und die Einzelhandelsspanne. Und das gefiel mir so gut, dass ich in den Folgejahren je ein weiteres Geschäft im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu kaufte. Als Großhändler hatte ich ja ganz gute Informationen, wenn ein Geschäft zum Verkauf stand. 1981 nahm ich an einer Reise in die USA teil, die veranstaltet worden war von der Föderation Europäischer Spielwarengroßhändler. Ziel der Reise war es, die aktuellen Vertriebswege für Spielzeug in den USA kennenzulernen. Damals war Toys R Us schon Nummer 1. Und ich war zutiefst beeindruckt, dass die in dem Jahr 40 neue Märkte eröffneten. Und das ist ja nicht nur eine Frage der finanziellen Darstellbarkeit, sondern vor allem auch der Manpower. Und damals stand schon fest, dass Toys R Us auch nach Europa und nach Deutschland kommen würde. Toys R Us agierte auf Flächen von ca. 4000 Quadratmetern. Und wenn Sie sich erinnern, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen in der ehemaligen DDR war, aber in Westdeutschland, Berlin, Anfang der 80er Jahre waren 4000 Quadratmeter, das war die Größe von großen Möbelhäusern. Also eigentlich unvorstellbar, solche großen Flächen nur mit Spielzeug. Aber mir waren schlagartig zwei Dinge klar. Erstens, selbst wenn der Markt in Deutschland nicht reif dafür ist, Toys R Us hat die Macht, ihn reif zu machen. Und zweitens, keiner meiner Großhandelskunden hat neben Toys R Us eine Chance und somit ich als funktionsechter Großhändler auch nicht. Die Frage war also, was muss man tun, um in Deutschland in der Spielwarenbranche zukunftsträchtig und erfolgreich zu sein, wenn Toys R Us kommt? Übrigens hat man heute eine sehr ähnliche Fragestellung, nicht? Was muss man tun angesichts der Entwicklung im Internet, was den E-Commerce angeht? So, wir schauten also, wer ist die Nummer 2 in den USA? Es war auch ein Großflächenbetreiber auf der grünen Wiese mit einer starken Betonung von Babyausstattung und Kindertextilien. Toys R Us hat dieses Unternehmen später aufgekauft. Und dann schauten wir, wer ist an dritter Stelle? Und dies war ein Filialunternehmen namens Toys World. Und es hatte seine Filialen in denselben Städten, wo Toys R Us in Stadtrandlagen war, auf der grünen Wiese, war dieses Unternehmen in guten Innenstadt-Einkaufszentren auf Flächen zwischen 500 und 1000 Quadratmetern. Und dieses Unternehmen hatte seinerzeit über 300 Filialen und war hochprofitabel. Und das war für mich eine Schlüsselerkenntnis. Ich dachte, wenn das in den USA so funktioniert, Toys R Us am Stadtrand und Toys World in Innenstadt-Einkaufszentren, dann wird das wohl in Deutschland auch so sein. Und als Ergebnis dieser Reise eröffneten wir, inzwischen habe ich testweise eine Partnerschaft begonnen, 1982 in Berlin im Forum Steglitz den ersten Spielemax. Und was viele nicht wissen, es war das erste Selbstbedienungsgeschäft für Spielwaren in Deutschland. Kundenzahlenmäßig waren wir recht erfolgreich, aber schwer zu schaffen machten uns vom Wettbewerb gestreute Gerüchte, Spielemax mache durch Discountpreise den Markt kaputt und gehe sowieso bald pleite. Wichtige Lieferanten belieferten uns nicht. Wir hatten die Kunden im Laden und haben die Ware nicht heranschaffen können. Und wenn wir dann zum Beispiel bei Playmobil anriefen, wo denn die bestellte Ware bleibt, hieß es nur, uns liegt gar kein Auftrag vor von Ihnen. Und wenn dann endlich Lieferungen kamen, waren die wichtigen nachgefragten Artikel entweder gar nicht oder nur in völlig unzureichenden Mengen dabei. Genau an diesem Problem viele Start-up-Unternehmen im Internet gescheitert, weil sie einfach nicht die Ware von der Industrie bekommen, die sie brauchen. Gleichzeitig kaufte in meinem Großhandel nun fast kein Einzelhändler mehr, weil ich ja nun der schärfste Wettbewerber war. Das hatte ich allerdings vorausgesehen. Inzwischen hatte ich 2 Kinder und wusste teilweise buchstäblich nicht, wie ich meine Familie ernähren sollte. Ich hatte schon längere Zeit regelmäßig zu viel Alkohol getrunken, aber jetzt gab es keinen Morgen mehr, an dem ich nicht mit einem Kater und schweren Kopfschmerzen erwachte. Meine erste Frau wandte sich einem anderen Mann zu, der mehr Zeit für sie hatte, und reichte die Scheidung ein. Ich war wohl in meinem Leben zu keinem Zeitpunkt weiter von dem Ziel, glücklich zu werden, entfernt als in dieser Zeit. Es ging mir wirtschaftlich und psychisch schlecht. Und von einem Bekannten erhielt ich eine Einladung zu einer Vortragsveranstaltung in einem Hilton-Hotel von der IVCG. Referent war der Vorstand von BASF, Dr. Siegfried Buchholz. Der Mann hielt einen hervorragenden Vortrag zu einem wirtschaftlichen Thema, der mich sehr begeisterte. Und am Ende des Vortrags outete sich dieser Top-Manager als Christ. Das hat mich umgehauen. Bisher war für mich Glaube an Gott etwas für ältere Damen oder Menschen, die es sonst irgendwie nötig haben. Aber dass sich hier ein Top-Manager vor über 100 Leuten hinstellt und sich als Christ bekennt, das war für mich neu. Und dieser Referent bot an, wer offen für die Frage nach Gott sei, der könnte ihm seine Adresse geben und er würde ein Büchlein zusenden. Ich gab dann meine Visitenkarte. Und nach etwa 3 Monaten, ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, kam dann von dem Dr. Buchholz mit einem Entschuldigungsschreiben, dass er so viel zu tun hat, deswegen hat es so lange gedauert, dieses Büchlein. Ich begann das dann zu lesen. Es hatte, glaube ich, den Titel Am Anfang eines neuen Weges oder so ähnlich, aber es ist ja sowieso schon lange vergriffen. Und nach einigen Seiten wurden in diesem Büchlein Fragen gestellt. Und um die Fragen beantworten zu können, brauchte man eine Bibel. Und da ich keine besaß, kaufte ich eine in der Metro im Sonderangebot und dabei bemerkte ich nicht, dass es sich um eine katholische Ausgabe handelt, obwohl ich ja evangelisch bin. Ich las dann dieses Büchlein, es war eine Art Selbststudium bis zum Ende. Und am Schluss wurde gefragt, ob ich nicht testen möchte, wie es ist, als jemand zu leben, der Jesus Christus als seinen Herrn hat. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht auch für mich bejahen könne, dass Christus Gottes Sohn ist und auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich habe dann für mich alleine zaghaft gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mir das doch klar werden. Ich will dann bereit sein, mein Leben so zu ändern, dass es dir gefällt. Und seit dieser Zeit lese ich täglich einen Abschnitt in der Bibel und ja, frag einfach, so, mir kommt es dann immer so vor, dass Gott zu mir sagt, so jetzt habe ich zu dir gesprochen. Und welche Konsequenzen willst du jetzt ziehen? So, und ich glaube, an dieser Stelle hat sich mein Leben sehr verändert. Oder auch so verändert Gott halt die Leben, wenn man sich auf ihn ausrichtet. Irgendwie haben wir denn die 2 ersten Spielemax-Jahre überlebt. Und 1985 eröffneten wir dann den 2. Laden. Die Branche schüttelte den Kopf. Wie kann man in einem ersten Obergeschoss ein Spielwarengeschäft eröffnen? Mein Partner und ich waren aber so überzeugt von diesem Standort in der Spandauer Altstadt in Berlin. Wir mussten die Kunden nur einmal die Treppe heraufbringen, dann würde schon der Aha-Effekt des damals größten Spielwarengeschäftes in Berlin dafür sorgen, dass die Kunden immer wieder kommen. Und genauso war es auch. Und nach dem Weihnachtsgeschäft hatte sich der Erfolg bei der Industrie herumgesprochen und viele Hersteller fühlten sich plötzlich bei Spielemax unterrepräsentiert. Die 3. Spielemax-Filiale war dann die Übernahme eines bestehenden Spielwarengeschäftes von der FEDES, der führenden Einkaufsgenossenschaft für Spielwareneinzelhändler. Es war damals das schönste Spielwarengeschäft Berlins, allerdings machte es einen 6-stelligen Verlust. Und nach einem Jahr unter der Flagge von Spielemax war es dann nicht mehr das schönste Spielwarengeschäft, aber es machte einen 6-stelligen Gewinn. Dann kam das Jahr 1989. Inzwischen war ich ein tiefgläubiger Christ, hatte schon viele Gebetserhörungen und auch Wunder erlebt. Und es war und ist mir bis heute ein großes Anliegen, dass möglichst viele Jesus kennenlernen und gerettet werden. Und so fragte ich meinen Partner, der zwar nicht gläubig ist, bis heute übrigens nicht, aber auch nichts dagegen hatte, als wenn ich vor Besprechungen mit ihm betete, was ist das Ideale, wie wir Spielemax zur Verbreitung der guten Nachricht von Christus einsetzen? Und wir hatten in der Vergangenheit schon mal per Gutschein auf Werbezetteln Bibeln verschenkt und Kindern vor Weihnachten christliche Kassetten. Und Gottes Antwort war, den Jesus-Film von Campus für Christus als Video zu verschenken. Damals gab es noch Videogeräte. Wir fragten also, was dieser Film bei einer größeren Abnahmemenge kostet. Und im Laden war der Verkaufspreis damals bei Woolworths 49 Mark. Und der Einkaufspreis lag, glaube ich, schließlich bei knapp 20 Mark. Und jetzt rechneten wir. Wir verteilen ca. 600.000 bis 700.000 Werbezettel. Wenn nur jeder Dritte den Gutschein einlöst, sind wir pleite. Aber ich war fest überzeugt, Gott lässt sich nichts schenken und wird uns nicht durch diese Aktion insolvent werden lassen, wenn wir helfen, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Und in dieser Zeit bekamen wir über einen Makler ein Angebot für eine Ladenfläche in einem neuen Einkaufszentrum in Berlin-Reinickendorf, wo ich bereits vorher zweimal vergeblich verhandelt hatte. Wir wollten dort gerne eine Filiale öffnen, aber die Mietpreisvorstellungen des Vermieters waren für die Spielwarenbranche nicht darstellbar. Der Makler bot jedoch eine Fläche zur Untermieter von Adler, diesem Textilkaufhaus, an, die nicht die ganze Fläche benötigten. Das war im September. Ich sagte, Spielemarkt sei interessiert, aber erst für den Herbst des Folgejahres, weil es für das diesjährige Weihnachtsgeschäft zu kurzfristig sei. Wir glaubten nicht, dass Adler innerhalb von 10 Tagen einen beiderseitig unterschriebenen Mietvertrag zustande brächte. Normalerweise vergehen vom Mietangebot bis zur beiderseitigen Mietvertragsunterzeichnung minimum 3 Monate, manchmal mehr als ein Jahr. Das Wunder geschah. Tatsächlich kam der Mietvertrag extrem schnell zustande. Ich glaube, am Ende waren es 12 Tage. Noch während der Einräumphase fiel die Mauer. Am Eröffnungstag betrug die Wartezeit der Kunden an den Kassen zwischen 1 und 2 Stunden. Wir hatten am Abend über 1000 Jesus-Videogutscheine eingelöst und einen Umsatz wie noch nie zuvor. Der Rohertrag war an diesem Tag höher, als uns die gesamte Jesus-Video-Aktion gekostet hat. Und der Vermieter teilte uns mit, wenn man gewusst hätte, dass die Mauer fällt, hätte man die Teilflächen nie und nimmer zu... ja. zu so günstigen Konditionen an Spielemax und erst recht nicht für 30 Jahre vermietet. Gott lässt sich nicht schenken. Im Sommer 1992 hatten wir 4 Filialen in West-Berlin und im Herbst eröffneten wir mit Riesenerfolg 3 weitere Filialen und erweiterten das Sortiment um Babyausstattung. Ich betete wörtlich: Vater, lass uns demütig bleiben, dass wir bei unserem Erfolg nicht abheben. Unsere Bilanz war vergoldet, die Banken boten uns quasi jeden gewünschten Kredit für unsere Expansion an. Bis 1999 hatten wir dann 30 Filialen und benötigten nun dringend wieder eine neue EDV. Auch im Hinblick auf die Währungsumstellung auf Euro und aber auch im Hinblick auf die Jahr 2000-Problematik. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, manche Computer konnten dieses Jahr 2000 nicht verarbeiten. Die bestehende EDV war zu klein, um unser weiteres Wachstum darzustellen, und so holten wir uns also professionelle Berater ins Boot und entschieden uns auf Basis von erarbeiteten Empfehlungen für ein Pilotprojekt. Das heißt, unser Unternehmen war der erste Kunde in Deutschland. Um es kurz zu machen, 1,5 Jahre führten wir unser Unternehmen mit falschen Zahlen. Wir merkten viel zu spät, dass wir nicht nur keinen Gewinn mehr erwirtschafteten, sondern innerhalb eines Jahres Millionen Verluste hatten. Ein Unglück kommt selten allein. Eine unserer Hausbanken, die es inzwischen gar nicht mehr gibt, die DG Bank, war selbst in Schwierigkeiten, kündigte Kredite und entzog uns Millionen an Liquidität. Zweifellos gab es auch Managementfehler. Nach einem Jahrzehnt des Erfolges standen wir innerhalb weniger Monate vor der Insolvenz. Ich nahm es aus Gottes Hand. Wenn es sein Plan ist, dass jetzt alles verloren gehen sollte, dann vertraute ich, dass Römer 8, 28 aus der Bibel stimmt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Trotzdem schlief ich schlecht. Vielleicht hat Gott ja etwas anderes mit mir vor. In der Zeit vom Sommer 2001 bis zum Frühjahr 2004 gab es viele Sitzungen mit Banken, deren Ausgang nicht planbar war. Einige Banken glaubten daran, dass unser Unternehmen eine gute Zukunft haben könne, auch mit mir als Vorstand. Andere Banken standen auf dem Standpunkt, dass erfahrungsgemäß der Vorstand, der ein Unternehmen in die Krise geführt hatte, ungeeignet ist, das Unternehmen wieder aus der Krise herauszuführen. Wieder andere Institute glaubten nicht an eine gute Zukunft unseres Unternehmens, nicht einmal mit einem neuen Vorstand, und wollten auch um den Preis von hohen Forderungsabschriften raus aus dem Engagement. Mit welchen Gefühlen ging ich in solche Sitzungen? Einerseits gab es Teilnehmer, die an unser Unternehmen und auch an meine Unverzichtbarkeit für das Unternehmen glaubten. Andererseits wollten Banken raus aus dem Arrangement und alles, was irgendwie wertvoll aus meinem Privatbereich war, verwerten. Denn ich haftete zum damaligen Zeitpunkt noch persönlich bis zum letzten Hosenknopf. Zunächst einmal hatte ich mich so gut wie möglich auf jede Sitzung vorbereitet. Niemand sollte mir den Vorwurf machen können, der Vorstand Franz kennt die Zahlen seines Unternehmens nicht. Als Vorbereitung habe ich mich auch gefragt, was wären die Ziele, wenn ich auf dem Platz meiner Gegner säße? Wie kann ich den Argumenten meiner Gegner die Spitze nehmen, am besten noch bevor diese überhaupt ausgesprochen sind? Und in dieser Zeit ist mir ein Satz von Martin Luther besonders wertvoll geworden. Arbeite, als ob alles Beten nichts nützt, und bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und in den Sitzungen wurde ich des Öfteren von meinen Gegnern gedemütigt. Aus deren Sicht war ich der unfähige Vorstand, der die Krise zu verantworten hatte und schon von daher nicht vertrauenswürdig. Ich betete immer wieder, Jesus, bitte hilf mir, einen geraden Weg beizubehalten. Wenn ich jetzt untergehe, viele wissen, dass ich praktizierender Christ bin, dann bitte so, dass du, Herr Jesus, nicht durch mich entehrt wirst. Und tatsächlich erlebte ich trotz intensiver Gebete auch mehrerer Freunde, dass meine Gegner mich immer mehr in die Ecke zu treiben versuchten, auch mit unfairen Methoden. Ich verstand Gott nicht. Es ging mir zunehmend auch psychisch schlecht. Ich verlor dramatisch an Selbstvertrauen. Vielleicht hatten meine Gegner ja recht. Und ich war tatsächlich nicht in der Lage, maßgeblich mitzuwirken, dass das Unternehmen aus der Krise herausgeführt wird. Bisher dachte ich immer selbst, ich bin für das Unternehmen unverzichtbar. Aber vielleicht ging es ja ohne mich sogar viel besser. Vielleicht bin ich tatsächlich ein Versager. Wahrscheinlich aufgrund von Gerüchten, dass ich nicht mehr lange Vorstand sei, wendeten sich sogar Mitarbeiter gegen mich. Schließlich fragte ich Gott, wofür er mich bestraft. Und mein Eindruck seiner Antwort war, dies ist Teil meines Planes für dein Leben. Es ist keine Strafe. Warte und vertrau mir. In all den Schwierigkeiten gab es vom Markt her keine Hilfe. Deutschlands Geburtenrückgang beschleunigte sich. Die Menschen gaben unter anderem wegen Arbeitslosigkeit oder auch aus Angst vor Arbeitslosigkeit weniger Geld für Spielzeug aus. Der Wettbewerb verschärfte sich weiter, sodass sich Margen und Roherträge verschlechterten. Und als wieder mal ein unerwartetes Problem hochkam, fragte ich Gott, wieso soll das jetzt auch noch zu meinem Guten sein? Einerseits danke ich dir, dass du mir versprochen hast, mich nicht über meine Kräfte zu prüfen. Andererseits verstehe ich nicht, wieso du auch das noch zulässt. Und wissen Sie, was der Eindruck war? Mein Eindruck war, was Gott mir antwortete. Mein Eindruck war, dass Gott zu mir sagt, du brauchst das. Heute kann ich fast darüber schmunzeln. Und in einer schlaflosen Nacht, in der ich mir vorstellen konnte, dass manche Menschen in einer solchen Situation Selbstmord begehen können, oder Alkoholiker werden oder nach Australien auswandern, höre ich, dass Jesus zu mir sagt, hab keine Angst, ich halte dich fest, dass du nicht fällst. Und von dieser Nacht an konnte ich wieder gut schlafen. Und in Stunden des Erfolgs hatte ich gebetet, Herr, lass mich demütig bleiben und nicht abheben. Und trotzdem wurde ich nach einiger Zeit in gewissem Sinne hochmütig. Ich dachte, es geht so gut, wir haben eine so positive Entwicklung, uns kann in unserem Leben eigentlich finanziell nichts mehr passieren. Aber Gott hat mich durchgeschüttelt, wie ich es in meinem Leben, wenn möglich, nicht nochmal erleben möchte. Obwohl ich rückblickend über Gottes wunderbare Führung nur staunen kann. Im Ergebnis ist das Unternehmen wieder gut aufgestellt, Umsätze und Erträge sind sehr gestiegen, sodass sich Spielemax deutlich besser als der Markt entwickelt hat. Und in den letzten Jahren sind die besten Ergebnisse jeweils in der Geschichte eingefahren worden. Eine Insolvenz ist sowohl im Firmen- als auch im Privatbereich vermieden worden. Und alle blicken wieder optimistisch in die Zukunft. Vor einiger Zeit habe ich einem hochkarätigen Mann aus der deutschen Finanzwelt Einblick in unsere Krisenbewältigung gegeben. Und dieser Mann sagte, so etwas hat er überhaupt noch nie gesehen. Ich muss dazu sagen, dass Gott es so geführt hat, dass ich Top-Berater hatte. Sowohl für unser Unternehmen als auch insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit den Banken. Und ich hatte aber auch einen tiefgläubigen Top-Coach, der mir half, die Krise im persönlichen Bereich zu meistern. Bei Beratern gibt es auch unterschiedliche Ligen. Und wenn es für Sie um alles oder nichts geht, dann brauchen Sie einen Berater aus der ersten Liga. Und die haben nun mal Stundensätze zwischen 300 und 375 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Schwierigkeit, solche Top-Leute zu bekommen, selbst wenn man bereit und in der Lage ist, diese Honorare zu akzeptieren, liegt mal darin, dass diese überwiegend ihre Aufträge von Banken und Konzernen bekommen und sich genau deshalb nicht engagieren lassen, weil es ja in der Regel gegen Banken und Konzerne geht. Jeder Mensch erlebt in seinem Leben Niederlagen, Krisen und Scheitern. Im Rahmen meiner eigenen Lebensphase des Scheiterns habe ich mich damit auseinandergesetzt und fasse nun meine Erkenntnisse kurz zusammen. Ich habe die auch hier kopiert und lege das mal hier hin. Sie können sich also gerne da ein Blatt nachher von nehmen, brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben. Erstens, eigene Fehler zugeben und die Schuld nicht bei anderen suchen. Das führt nur zu Selbstmitleid. Zweitens, Niederlagen haben mir geholfen, eigene Grenzen zu erkennen. Und das war wiederholt die Voraussetzung für künftige Erfolge. Gefühle zulassen, Wut, Angst und mit Gott über seine Gefühle reden. Bei Konflikten Vertrauen nicht verspielen. Fünftens, nicht allein bleiben. Da kommt man leicht auf dumme Gedanken, sondern mit vertrauenswürdigen, erfahrenen Christen die persönliche und berufliche Situation offen reflektieren. Mir hat dieser gläubige Coach, übrigens nicht billig, sehr geholfen, meine Krise zu meistern. Es hat mir viel bedeutet, wirklich über alles reden zu können und anschließend mit ihm zu beten. Sechstens, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, weder Erfolge noch Misserfolge, weder Siege noch Niederlagen. Und siebtens, niemals aufgeben, sondern Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht und seine Hilfe nicht zu spät kommt. Es fällt kein Blatt vom Baum, wenn Gott das nicht will. Und Gott ist mein Fels, auf dem ich feststehe. Gott erhört nicht immer meine Bitten. Aber sollte das ein Grund sein, ihm nicht in allen Dingen zu vertrauen? Und in all den Jahren habe ich übrigens auch festgestellt, dass meine Frau ein großartiges Geschenk von Gott ist. Sie ist in all den schweren Stunden mir zur Seite gestanden und hat mich unterstützt. Und ohne sie wäre die Krise unmöglich in dieser guten Weise zu einem so guten Ausgang gekommen. Vielen Dank bis hierhin und den dritten Teil gibt es dann im Workshop.